Nicht? Hätte ich jetzt glatt gemacht. Ja. Ergänzen vielleicht das, was wir eben gerade noch von meiner Frau gehört haben. Sie ist inzwischen heimgegangen. Es war der letzte Augenblick. Fast. Ja. Ich habe heute ein Thema, ja, das erkläre ich gleich noch ein bisschen. Preisgericht vor dem Richterstuhl Christi heißt das. 1. Korinther 3, 10 bis 15. Wir gehen inzwischen, oder mir geht inzwischen die Zukunft der Gläubigen durch den Kopf. Was kommt auf uns zu? Was wartet auf uns? Und das Hauptereignis, was auf uns wartet, ist die Entrückung. Die kann ganz plötzlich ohne jede Vorwarnung kommen. Dafür braucht es keinerlei Vorzeichen. Und sie wird plötzlich sein. Und das Zweite, was kommt, ist dann, wir kommen nicht mehr vor den Richterstuhl am jüngsten Gericht, sondern wir kommen vors Preisgericht. Da geht es um Lohn oder Schaden, aber nicht um gerettet oder verloren sein. Die sind alle gerettet, die vorm Preisgericht sind. Ich glaube, ich werde zu leise, ne? Gott, oh jetzt, ist ein bisschen viel. Ja, ich lese mal den Text. 1. Korinther 3, 10 bis 15. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister, schreibt Paulus, den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag des Herrn wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Und wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Amen. Nach der Entrückung der Gemeinde, die ich eben schon erwähnt habe, wird es zwei weitere Ereignisse für die Gläubigen geben. Und zwar im Himmel. Das Preisgericht und die Hochzeit des Lammes. Beides wird in die Zeit zwischen Entrückung und Wiederkunft Christi auf Erden zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches stattfinden. Beim Preisgericht geht es also um die Prüfung der Gläubigen anhand ihrer Werke, nicht aber um Sünde. Denn für unsere Sünden ist Christus bereits am Kreuz von Golgatha gestorben und hat alles bezahlt. Wenn das Blut Christi über deine Sünde fließt, dann ist sie nicht mehr zu sehen. Dann bist du wieder wie ein weißes Blatt. Der Text macht ja deutlich, dass es um eine empfangene oder verpasste Belohnung dabei gehen wird. Es handelt sich nicht um das Endgericht oder jüngstes Gericht, was wir in Matthäus 25, 31 bis 46 nachlesen können. In ein solches Endgericht werden die Gläubigen nicht kommen. Wer sich hier auf Christus ausrichtet, der ist schon gerichtet und kommt nicht in jenes Gericht, sagt uns ein Bibelwort. Johannes 5,24, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ins Endgericht kommen alle jene Menschen, die nicht zur ersten Auferstehung gelangen und an ihr teilhaben. Wer sich damit beschäftigen möchte, hier eine Bibelstelle, 1. Thessalonicher 4, 16 oder Offenbarung 20, 46. Oh, da ist irgendwas falsch. Ach so, B, ja. 4b heißt das, das heißt nicht 46. Manchmal kann man seine eigene Schrift nicht lesen. Das kennst du. Ah, dann bin ich ja nicht alleine. Also das heißt 4b bis 6, Offenbarung 20, 4b bis 6. Ich habe es so klein geschrieben, dass ich das nicht lesen konnte. Bevor wir auf das Preisgericht näher eingehen, wollen wir uns noch mit dem Richterstuhl Christi beschäftigen. In Römer 14, 10 bis 12 steht etwas darüber. Da heißt es, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, wird sich mir jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Rechenschaft geben. Hier ist zwar vom Richterstuhl Gottes die Rede, aber der Richter ist trotzdem Jesus Christus. In Johannes 5, 22, 23a sagt Jesus, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. In der Endzeit gibt es insgesamt drei Gerichte. Und die alle hat Gott der Vater dem Sohn übergeben. Da ist das Preisgericht unser Thema heute für die entrückten Gläubigen, womit wir uns gerade beschäftigen. Dann das Völkergericht am Beginn des tausendjährigen Reiches. Wer das nachlesen möchte, Offenbarung 20, 4 bis 6. Und schließlich das End- oder jüngste Gericht, bevor ein neuer Himmel und eine neue Erde sein werden. Auch Offenbarung 20, 11 bis 15. Allen diesen Gerichten ist gemeinsam, dass Jesus Christus der Richter sein wird. Doch nun zurück zu dem Preisgericht mit 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden, heißt es da, vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, dem entsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Der Begriff Böses hier ist Poneras und bedeutet nicht moralisch schlecht, sondern zeigt eher an, etwas ist wertlos. Beim Preisgericht geht es um die Beurteilung des Gläubigen, was er nach seiner Bekehrung, nach seiner Wiedergeburt zu Christus für Werke getan hat. Halten Sie die Feuerprobe Gottes stand oder sind Sie in Gottes Augen wertlos? Sünden werden dabei nicht gerichtet. Sie sind durch das Opfer Jesu am Kreuz beseitigt. Ich sagte schon, du bist ein weißes Blatt, wenn das Blut Jesu dich reinigt. Er hat bezahlt. Und daher kommen die Gläubigen nicht mehr in jenes Gericht, sondern nur in dieses Preisgericht. Das bestätigt auch Römer 8, Vers 1. Ich habe heute sehr viele Bibelstellen, aber es ist wichtig bei diesem Thema. Also gibt es jetzt keine Verdammnis. Schreibt euch das hinter die Ohren. Keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. In Christus haben wir unser Erbe. Alles, was er uns schenkt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Beim Preisgericht geht es also darum, um Lohn für die Werke und wie sie von Christus bewertet werden. Die Werke werden in unserem Leitwort, das ich am Anfang gelesen habe, aus dem 1. Korinther 3, 10 bis 15, als ein Bauwerk dargestellt, welches auf bestehenden Fundamenten errichtet wird. Und das Fundament ist nicht irgendein aus einem Betonmischer, sondern dieses Fundament ist Christus. Und darauf dürfen wir unser Leben, du deins, ich meins, aufbauen. Und nun kommt es bei der Prüfung darauf an, was wir damit gemacht haben, was wir draufgebaut haben. Die Qualität der Werke. Und jetzt möchten wir gerne wissen, wie sind die Qualitätsmerkmale? Wichtig wird sein, wie wir etwas getan haben. Haben wir es aus Liebe zum Herrn getan und zu den Mitmenschen? Entsprachen unsere Werke dem Willen Gottes? Oder haben wir so unser eigenes Ding gemacht? Heute hört man viel von Selbstverwirklichung. Dienten unsere Werke der menschlichen Ehre, dass die Leute mich gut ansehen oder gut über mich sprechen? Schaffst du sowieso nicht. Es gibt immer welche, die was zu meckern haben. Also versuch's gar nicht. Nicht, dass du jetzt den Leuten dauernd ein Anstoß bist, das meine ich nicht. Aber wenn du dich auch noch so anstrengst, du kannst es nicht allen recht machen. Geht es, wobei geht es bei dem, was du tust? Dass Gott groß rauskommt oder du? Das ist die entscheidende Frage. Waren wir treu in unserem Dienst, im Umgang mit unseren Gaben? Wir haben ganz unterschiedliche. Die hat uns der Herr anvertraut. Manchmal gibt er auch welche dazu, die du noch gar nicht hattest. Ich habe einen Chorleiter gekannt, der unmusikalisch war. Von Geburt. Als er Chorleiter war, war es nicht mehr. Aber ja, das gibt es. Gott kann. Und wir sollten ihm viel zutrauen. Lukas 12, 48, Bertha, also B. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Jetzt könntest du depressiv werden. Aber der Herr überfordert nicht, so habe ich ihn immer kennengelernt. Er gibt Aufträge nicht über dein Vermögen. Er weiß ganz genau, wie er das einschätzen soll. Er vertraut uns nur das an, was wir auch verwalten können. Aber damit sollen wir dann auch wirklich treu sein. Und dabei werden auch verborgene Motive offenbar, Hintergründe oder Abgründe unseres Herzens. Im Prüfungsfeuer wird manches verbrennen, was vielleicht vordergründig so gut erschienen ist. War das Fundament wirklich Christus für unser Leben? Haben wir uns immer wieder die Frage gestellt, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Haben wir uns von seinem Geist leiten lassen? Wenn vielleicht diese leise Stimme kam, lass die Finger davon. Und wir wollten so gerne, weil uns irgendwas reizte. Wir haben es manchmal auch gut gemeint, aber doch nur unsere eigenen Vorstellungen verwirklicht. All diese geistlichen Qualitätsmerkmale für unser Tun sind sehr wichtig für den Herrn. Wenn wir also beständig bauen wollen, dann sollten wir es nach seinen Maßstäben tun und wertbeständiges Material verwenden. Denn nur Gold, Silber, Edelsteine werden die göttliche Feuerprobe bestehen. Diese Materialien sind Bilder für die Beständigkeit und göttliches Wirken in unserem Tun, welches ihnen Ewigkeitswert gibt. Bei Holz, Stroh, Stoppeln, was bleibt über, wenn das Feuer kommt? Asche. Diese Materialien stellen menschliche Werke dar, die wir aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung, ohne das Wirken Gottes hervorgebracht haben. Aber jetzt gibt es noch eine Schwierigkeit. Es gibt Edelsteine, die sind brennbar. Alle, die mit Harz zu tun haben. Sie stehen für solche Werke, die den äußeren Anschein haben, der Beständigkeit. Aber eben nur äußerlich. Vor dem prüfenden Blick Christi, der Augen hat wie Feuerflammen, Offenbarung 1,14, bleibt nur das bestehen, was in Gottes Augen Anerkennung findet und daher bei ihm wertvoll ist. Alle übrigen Werke werden verbrennen oder geläutert, gereinigt, von dem, was dem Herrn nicht gefällt. Ja, welche Auswirkungen hat diese Prüfung nun auf dich und mich, auf die Gläubigen? Das Ergebnis ist in den Versen 14 bis 15. Es geht um Lohn empfangen oder Schaden erleiden, also um Verlust. Alle sind gerettet, denn sie sind entrückt worden, und doch kann ihnen etwas verloren gehen. Wenn die Werke in den Augen Christi nicht bestehen, dann werden Gläubige Schaden leiden. Oder wie es Johannes in seinem ersten Brief in 2,28 ausdrückt, beim Kommen Jesu beschämt werden. Dieser Schaden besteht darin, dass ihnen der Lohn verloren geht. Und wie er aussieht, wird in diesem Text nicht gesagt. Aber anderswo gibt es deutliche Hinweise. Es geht um das Brautkleid und die Krone. Das Gnadenkleid der Gerechtigkeit dürfen wir damit nicht verwechseln. Ich habe beim letzten Mal, als ich hier war, über jene Hochzeit gesprochen, wenn ihr euch erinnert. Alle Hochzeitsgäste werden das hochzeitliche Kleid tragen. Da war einer, der hatte es nicht an. Der sagt, ich bin gut genug. Aber das ist nicht so. Das Gnadenkleid der Gerechtigkeit brauchen wir. Es hat Jesus uns geschenkt und wir sollen es anziehen. Das war Matthäus 22, 1 bis 12. Dieses Kleid muss sich jeder schenken lassen vom Herrn, der von Schuld und Sünde erlöst sein möchte. Dieses Kleid der Gerechtigkeit ist wichtig, um in alle Ewigkeit gerettet und selig zu sein. Unsere eigene Gerechtigkeit reicht nicht für den Himmel. Ist er wie ein schmutziges Kleid. Wir haben dieses Kleid der Gerechtigkeit beschenkt bekommen, als wir uns bekehrten zum Herrn und wiedergeboren wurden. Als wir sagten, ja, Herr, komm du in mein Leben, sei du mein Herr, leite mich, vergib mir meine Schuld. Das steht schon im Alten Testament, Jesaja 61,10. Er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils. Aber um dieses Kleid der Gerechtigkeit geht es hier nicht. Hier geht es um die Frage, bekommst du das Brautkleid und die Krone oder nicht? Beides wird der Brautgemeinde erst im Himmel als Brautschmuck vom Herrn gegeben. Offenbarung 19,8. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Hier wird das Brautkleid, das Kleid der gerechten Taten der Heiligen genannt. Ein Geschenk und zugleich auch Lohn für die Treue und Hingabe an den himmlischen Bräutigam. Die Braut hat zugelassen, in das Wesen Jesu umgestaltet zu werden. Es spielt eine Rolle, wie wir leben, nachdem wir wirklich zum Glauben gekommen sind, und ob wir unser Leben von Gott umformen lassen oder nicht. Der Herr sehnt sich nach seiner Braut. Es hat ihn viel Mühe gekostet, sie zu erlösen und durch seinen Geist zu formen, zu reinigen. Achte auf diese leise Stimme, die da manchmal in deine Gedanken hineinspricht. Bräutigam und Brautgemeinde haben schon lange sehnsüchtig auf diesen Augenblick gewartet. Offenbarung 22,17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es sagt, der spreche, komm. Er kennt den schönen Chorus, denn der Geist und die Braut sprechen, komm. Zum Lohn gehört nun auch eine Krone, nicht nur ein Brautkleid. Aber wer bekommt sie? Im Griechischen gibt es für Krone zwei Begriffe, Diadem und Stephanos. Das Diadem ist die Königskrone, die Krone eines Herrschers, der von seiner Abstammung her und aus seiner Stellung heraus König ist. Wer trägt wohl ein solches Diadem? Es ist die Königskrone Jesu. Jesus Christus trägt sie. Der zweite Begriff, Stephanos, ist mehr ein Kranz, vielleicht auch eine Krone, die ein Sieger erhält, der einen Kampf, einen Lauf gewonnen hat. Solche Kronen oder Kränze erhalten Gläubige, die die Prüfung vor dem Richterstuhl Christi bestanden haben. Es gibt 5 solcher Siegeskronen oder Siegeskränze. Die möchte ich euch doch noch vorstellen. Sonst denkt ihr, es geht nur um Gericht und ich will euch einen überbraten. Nein, das will ich nicht. Da gibt es eine unvergängliche Krone. 1. Korinther 9, 24 bis 25. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, laufen zwar alle, aber nur einer empfängt den Preis. Gott sei Dank, im Himmel ist das noch ein bisschen anders. Alle, die ans Ziel kommen, kriegen auch was. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen unvergänglichen Siegeskranz empfangen, einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Hier wird von den Gläubigen gesagt, dass sie in der Rennbahn des Glaubens laufen und den Kampf im Christenleben als Sieger durchstehen. Sie haben gelernt, dem Geist Gottes in ihrem Leben die Herrschaft zu überlassen und ein geistliches Leben zu führen. Wir stolpern manchmal auch. Das muss vielleicht auch gesagt werden. Aber dann musst du wieder aufstehen und nicht dich bejammern und sagen, oh, dass mir das passiert ist, das kann ich mir gar nicht vergeben. Wenn Gott dir vergibt, wer bist du, dass du dir nicht vergibst? Wer mal genau wissen will, wie das mit dem Siegen ist, der schaue sich die Überwindersprüche in Offenbarung 2 und 3 an. Da heißt es immer wieder, wer überwindet? Also komm durchs Ziel, gib nicht vorher auf. Manchmal ist es schwierig. Ich hatte diese Woche wieder eine Beerdigung. Und wir haben einen Teich, der hat eine Seerose. Und die hat die Angewohnheit, nicht nur schön zu blühen, sondern ganz viele Blätter zu haben. Und ich muss dann immer eine Leiter drüber legen und ein Brett drauf und dann mit so einer ganz langen Kneiferstange mit zwei Griffen so 100 Blätter runterholen. Und dann sieht er immer noch so aus, als wenn nichts passiert wäre. Die wächst und wächst. Blüht wunderschön, solche großen Blüten. Und dabei, das ist meinem Rücken nicht so bekommen. Ich hatte solche Schmerzen im rechten Bein und in der Wade und sollte jetzt die Beerdigung halten. Hatte ich schon lange versprochen. Habt ihr schon mal einen Wadenkrampf gehabt? So ungefähr tat das weh. Und da habe ich gebetet, das ist jetzt das vierte Zeugnis, ist nun mal so. Da habe ich gebetet, und wisst ihr, wann das aufhörte? Als ich an zu predigen fangen musste. Die ganze Beerdigung war nichts mehr. Zwischendurch hat es nochmal wieder gezuckt hinterher. Aber ich gebe ihm immer im Glauben eins auf den Kopf und sage, nein, in Jesu Wunden bin ich geheilt. Tut zwar noch weh, aber was hast du gesagt? Geduldig sein, ne? Tat auch gestern noch weh. Mal wieder. Aber heute stehe ich hier und ja, ich kann noch eine ganze Weile stehen. Kommen wir zur zweiten Krone des Jubels und des Ruhms. 1. Thessalonicher 2, 19 bis 20. Denn wer ist unsere Hoffnung und Freude, unser Ruhmeskranz? Nicht auch ihr? Vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Ankunft. Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Paulus spricht von seinen Leuten, die durch ihn zum Glauben gekommen sind. Oder Philipper 2,16. Paulus schreibt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Nein, es sind doch welche zum Glauben gekommen. Philipper 4,1 steht da auch noch was drüber. Aber ich will euch nicht mit zu viel Bibelstellen zupflastern. Hier wird deutlich, diese Krone wird denen verliehen, die Menschen für Christus gewonnen haben. Sie verkündigten als Zeugen, als Prediger die frohe Botschaft von Jesus. Und sie erlebten, dass Menschen als Frucht dieser Arbeit Jesus nachgefolgt sind. Welch ein Gewinn, welch ein Segen, welch eine Freude. Drittens, die Krone der Gerechtigkeit, 2. Timotheus 4, 7 bis 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Und 2. Timotheus 2, 5 ergänzt, wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig nach den Regeln gekämpft. Das sind Zitate der Elberfelder. Diese Krone wird also denen verheißen, die seine Erscheinung lieb haben. Freust du dich drauf, dass Jesus bald kommen wird? Das Schlamassel wird ja immer größer hier. Und ich glaube, es wird bald Zeit. Aber er weiß es besser. Und er kommt nie zu spät. Also auch wenn es 11:55 ist, es reicht immer noch bei ihm. Hast du seine Erscheinung lieb? Freust du dich drauf? Der Text sagt aber auch, dass wir nach den Wettkampfregeln unsere Nachfolge gestalten sollen. Unser Lauf erfolgt nicht nach unserem eigenen Gutdünken, sondern danach, was Gott gefällt. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir kommen zur 4. Krone. 5 gibt es, also ihr seid bald durch. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig der Mann, ich sag mal in Klammern die Frau, der die Versuchung erduldet, die Versuchung erdulden. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieb haben. Er hat dich zuerst geliebt, das ist ganz leicht. Du brauchst ihn nur wieder lieben. Wenn mich einer liebt, ist es leichter, ihn zu lieben, oder? Das ist schon unter Menschen so. Das ist auch bei Gott so. Nach Jakobus 1, 12 ist die Krone des Lebens eine Krone für die, die Anfechtung erdulden mussten, die schwer durch mussten und den Herrn einfach trotzdem lieben. In Offenbarung 2, Vers 10 wird sie auch denen verheißen, die den Märtyrertod erlitten haben. Sendschreiben an Smyrna, Offenbarung 2, 10. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben, 10 Tage. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Halte durch. Die 5. Krone, der Ehrenkranz. In 1. Petrus 5, 2 bis 4 schreibt Petrus, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Es geht um einen Ehrenkranz für Menschen, die die Herde Gottes treu geweidet haben. Ihr kennt ja das Bild vom guten Hirten, von den Schafen. Ja, ein Schaf ohne Hirte hängt ganz schön in der Dornenhecke und kommt nicht raus, braucht Hilfe. Es geht also um Pastoren, Älteste, Seelsorger oder andere, die sich bemüht haben, die Schafe mit Milch und fester Speise des Wortes Gottes zu versorgen. Diese 5 Siegeskränze oder Kronen sind für all die bestimmt, deren Werke bei der Prüfung des Herrn vor dem Preisgericht Bestand hatten. Sie haben mit wertbeständigem Material Reich Gottes gebaut. Und die Kronen geben darüber Auskunft, welchen Grad an Vollmacht und Autorität diese Menschen im Reich Gottes von Christus erhalten werden. Könnt ihr nachlesen in Lukas 19, 11 bis 27. Wir sollen mitherrschen als Könige und Priester. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Willst du auf den Schoß beim Vater? Ich glaube, als kleines Kind haben wir uns das oft gewünscht, oder? Und beim Vater im Himmel ist es noch schöner. So viel kann kein Vater und keine Mutter geben, wie er gibt. Wir sollten uns übermäßig freuen und Sehnsucht haben. In einem alten Lied heißt es: Herr, lass mich immer Sehnsucht haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Kennt ihr noch? Heimweh, ja. Gut. Ja, diejenigen, die mit nicht beständigem Brennmaterial, also brennbarem Material, ihr Leben gebaut haben, werden also Schaden erleiden. Der Schaden betrifft die Belohnung und ihre Stellung im Reich Gottes. Nicht alle werden Braut des Lammes. Es gibt aber Hochzeitsgäste. Und da darfst du dabei sein. Denn du hast das richtige Kleid an. Das Kleid der Gerechtigkeit. Erinnert euch an das letzte Thema, wo ich hier war. Sie verlieren nicht ihr Heil. Denn das beruht auf Gnade und Glauben und nicht auf Werken. Gottes Gerechtigkeit wird allen geschenkt, und zwar, wenn wir Christus im Glauben als Herrn und Heiland annehmen, als den guten Hirten. Bleib bei der Stange. Amen.
Amen.
Ich glaube, wir beten noch miteinander. Herr, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Ich freue mich über dein Wort wie ein Schneekönig. Ja, ich danke dir, dass du uns immer wieder ins Herz sprichst, dass du uns erinnerst, Herr, auch wenn wir traurig manchmal sind oder niedergeschlagen, erinnerst an deine Verheißungen, und dann dürfen wir uns drauf stellen und dann erleben wir, wie du, ja, auch in Notzeiten durchhilfst und durchträgst. Und dafür will ich dir danken. Ich habe es erlebt, Herr, ganz neu. Und dafür preise ich dich mit meinen Geschwistern zusammen. Herr, gib auch ihnen immer wieder diesen Mut, dir zu vertrauen und zu erleben, wie du errettest und hilfst. Amen.
Amen.
Vielleicht gibt es noch ein paar Errettete und Leute, die Hilfe hatten, ihr dürft noch Danke sagen.